Willkommen zur Critics Roundtable, dem Kinopodcast. Heute mit Thomas Groh, Eckhard Knörrer, Lukas Förster und mir, Frederik Jäger. Wir wollen heute diskutieren über Phoenix von Christian Petzold, den neuen Film, der gerade in Toronto Weltpremiere gefeiert hat und in Cannes und Venedig abgelehnt wurde, der jetzt bei uns in Kürze ins Kino kommt am 25. September. Wer möchte einsteigen und uns ein bisschen in die Welt von Phoenix einführen?
Ja, gerne. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Film, gleich vorweg. In meinen Augen ist es schon ein bisschen ein Resümee dessen, was Christian Petzold bisher gemacht hat in seiner Karriere. Also gleich ganz kurz darum, weil der Film noch nicht in Deutschland läuft, worum es geht. Es ist wie schon der letzte, Barbara, ein Film mit einem historischen Setting. Dieses Mal spielt der Film unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es geht darum, dass Nelly, gespielt von Nina Hoss, gemeinsam mit einer weiteren Frau mit Namen
Lena.
Ja. Also Nelly und Lena, zwei jüdische Frauen, kommen zurück nach Berlin. Nelly, also die von Nina Hoss gespielt wird, kann man zuerst gar nicht erkennen, weil sie einen Verband um den Kopf gewickelt trägt, was gleich in der ersten sehr ikonischen Szene bei einer Polizeikontrolle thematisiert wird. Es geht dann darum, dass Lena vorhat, mehr oder weniger auf Nazi-Jagd zu gehen in Berlin, zu versuchen, dort einige Täter aufzutreiben und sich danach in Israel niederzulassen. Während die Motivation von der Nina Hoss-Figur sehr viel unklarer ist. Und stellt sich dann bald heraus, dass sie es vor allem darauf abgesehen hat, ihren Mann wiederzusehen, Johnny, gespielt von, mein Namensgedächtnis,
Ronald
Zerfeld. Und der Clou der Geschichte, also wir werden ja, glaube ich, sowieso alles spoilern, dass es. Sonst macht es gar nicht viel Sinn, über den Film zu reden. Der Clou der Geschichte ist der, dass sie zwar ihn erkennt, er, also dieser Johnny, aber sie nicht. Er erkennt eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit und das ist ja viel Wissen, was ich erzählt habe.
Bitte?
Nein, ich merke nur gerade, dass man eigentlich da noch viel mehr miterzählen müsste. Weil das,
man sollte auf jeden Fall miterzählen, dass dieser Johnny eben die ihm scheinbar Unbekannte nutzen möchte, sie einsetzen möchte als Erbschleicherin, also in die Rolle castet der von ihm geglaubten verstorbenen Frau. Und möchte sie insofern dressieren, dass sie zu dieser Frau wird, um an die große Erbschaft zu kommen, weil die gesamte Familie gestorben ist und die Erbschaft auf einem Schweizer Konto wohl verweilt.
Ja, genau, da muss man noch dazu sagen, dass ganz am Anfang vom Film, nachdem sie in Berlin ankommen, geht es erstmal um eine OP, also dass ihr Gesicht wiederhergestellt werden soll. Das offensichtlich im Konzentrationslager, dass die ja durch Zufall überlebt hat, schwere Schäden erlitten hat. Und also das gesamte Thema des Films, die Rekonstitution dieses Menschen, beginnt eigentlich auf dieser physischen Ebene, also im Krankenhaus und auf einer Ebene, wo die Identität eigentlich noch eine Frage der Physis ist, ja.
Es gibt so eine Signalszene relativ zu Beginn, wo sie eben kurz vor der Operation in diesem Krankenhaus liegt und der Chirurg von ihr wissen möchte, welches Gesicht sie denn haben möchte, ob sie das von der einen oder der anderen Schauspielerin, oder? Das sind, glaube ich, zwei Schauspieler.
Christina Söderbaum und wer war die andere?
Sarah Leander. Und das, welches Gesicht sie denn gerne hätte, diese seien besonders en vogue und vor allem, es gäbe doch viele Leute, die heute sich wünschen würden, ein neues Gesicht zu haben. Und sie aber besteht darauf, wieder aussehen zu wollen, wie sie vorher ausgesehen hat, also ihre Identität wiederzuholen durch das Gesicht.
Was dann später auch nochmal dadurch eine gewisse Pointe erfährt, als Johnny sie gewissermaßen dressiert zu seiner früheren Frau, also weil er eben denkt, dass das eben nicht seine Frau ist, zu der Pointe, dass er ihr ein Filmprogramm vorlegt, auf dem Hedy Lamarr war das, glaube ich, zu sehen ist, an deren Look sie sich früher orientiert hat. Also es geht eigentlich in dem Film von vornherein schon gerade mit diesem Sarah Leander Moment am Anfang, wie wollen sie denn aussehen, eigentlich von vornherein auch um Filmgeschichte in dem Film. Es geht eben darum, wie Identität auch in Filmen vermittelt wird oder anhand, wie Filmgeschichte eigentlich auch bestimmte Images vermittelt.
Also ja, kein Zufall, dass, dass Hedy Lamarr dann diejenige ist, an der sie sich orientieren möchte und nicht die deutschen Stars, die anscheinend damals die beliebten Gesichter waren. Also Hedy Lamarr, die in Hollywood-B-Filmen in der Zeit gespielt hat und Exilantin ja auch war. Das, das passt sich ein in die gesamte Ästhetik, vor allem der ersten Filmhälfte, die sehr stark orientiert ist an, am Film Noir und wirklich an einer ausgestellten Kulissenhaftigkeit, wie man sie eben aus amerikanischen B-Filmen vor allem kennt.
Ist das etwas, was euch gefallen hat? Also dieses Ausstellen der Kulissen oder dieses bewusste sich Abgrenzen von so einem historischen Realismus oder so einem Versuch von so einem Retrorealismus, wie man ihn oft sonst kennt?
Es geht mir an dem Punkt, wie es mir mit dem ganzen Film geht. Da ist natürlich erstmal nichts dagegen zu sagen. Im Gegenteil, das ist natürlich genauso, wie man es machen sollte. Das setzt die richtigen Signale, das widerspricht den falschen Signalen. Andererseits, es gibt da ja nur sozusagen einen historischen Schutthügel, an dem der Film dann immer wieder vorbeikommt. Irgendwann fand ich das, ich weiß nicht, ob ich sagen möchte, lächerlich, aber sozusagen diese Kreuzung von historisch korrekt erzählen und was das heißt, darüber müsste man natürlich ausführlicher sprechen, was die Idee von historischer Korrektheit in diesem Film ist, weil es natürlich keine Realismuskorrektheit ist, aber es ist sozusagen die Abweisung von vielen anderen Dingen, die man tun könnte, dass das immer wieder ausgestellt wird und dass so ausgestellt ist, dass es immer derselbe Hügel ist und dass er auf immer dieselbe Weise an demselben Schutthügel vorbeikommt, fand ich dann irgendwann so, dass das äußere Signal für das, was mich an dem Film wirklich genervt hat. Also ich muss dazu sagen, ich finde den Film nicht schlecht und natürlich steht er in der Kontinuität von Petzold-Filmen, von denen ich viele sehr gut finde. Barbara fand ich ganz exzellent. Finde aber, dass er hier einfach in jeder einzelnen Szene mit, fast in der Fußnote mitformuliert, warum man das so macht und warum man das so machen muss und warum es richtig ist, das so zu machen. Ich habe das den ganzen Film über nicht wegdenken können, diesen mitlaufenden Zusatzgedanken. Und das ist sozusagen ein Problem von Petzold-Filmen, dass oft die Interviews eigentlich dann der interessantere Kontext sind, in denen er dann alles nochmal expliziert und genauer sagt. Ich kann inzwischen die Filme fast nicht mehr ohne die Interviews, die ich mir dazu imaginiere, sehen. Und das zerstört mir, diesen Film hat es mir tatsächlich zerstört. Es kommt dazu, dass das natürlich eine extrem absurde Konstruktion ist, die er aus einem historischen französischen Kriminalroman hat, der auch verfilmt worden ist. Montaigne heißt, glaube ich, der Autor, sagte mir vorher nichts. In Interviews kann man nachlesen, dass 1985 Harun Farrokh ihm den in die Hand gedrückt hat. Das erste Mal und dass er seitdem diese Geschichte mit sich herumträgt. Also es ist
der Titel auch auf Deutsch aus der Asche gestiegen ist, kann das sein?
Ja. Ich glaube ja.
Ja. Mhm. Nicht Phönix, aber aus der Asche gestiegen. Mhm. Es ist eine hochkonstruierte Geschichte, hochunplausible Geschichte, die eigentlich nach dem Melodram ruft. Das ist eigentlich eine melodramatische Geschichte. Da könnte man an ganz vielen Stellen in den Exzess gehen. Er geht an keiner einzigen Stelle in den Exzess.
Es ist auch so ein De Palma-Plot sein, oder?
Ja.
Ja.
Also, ich meine, das ist eine Frage, ob er wirklich nicht in den Exzess geht. Ich denke, allein mit dem Licht geht er in den Exzess, wenn er das komplett wegnimmt und Nina Hoss schemenhaft in gleich zwei Szenen endlich mal als eine Verbildlichung dieses Geistermotivs aus der Geschichte sprechen lässt. Das ist eine Melodramatisierung der Geschichte, würde ich schon sagen, in jeder Hinsicht eigentlich. Vielleicht ruft es jetzt nicht alle Zeichen des Genres des Hollywood-Melodrams auf oder so. Aber ich meine, was mich schon irgendwie auch, was man vielleicht noch hinzufügen könnte, dass diese Form, das Kulissenhafte, dass das von Anfang an irgendwie als die dialektische Form angelegt ist. Weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Haus, in dem sich die beiden Rückkehrerinnen aufhalten, bevor diese ganze Geschichte mit Johnny und der Phoenix Bar und so und so losgeht, das sieht völlig anders aus. Das ist eine Wohnung mit natürlichem Licht gefilmt. Das ist eine Wohnung, die es auch heute geben könnte, die man heute in Berlin bewohnen könnte. Und von diesem Ort aus, der eigentlich außerhalb der Geschichte und auch außerhalb dieser durch diese Pulp-Affekte affizierten Geschichte steht, von diesem Ort aus geht sie dann raus in dieses hochgradig kinoaffizierte Berlin. Und mir kam es schon so vor, dass das irgendwie eine klare Gegenüberstellung ist, dass auch irgendwie diese beiden Frauen, die da ankommen, werden natürlich gegenübergestellt. Es gibt die nüchterne Nina Künzeldorf, die einen Racheplan durchziehen möchte, der sich dann auch als nicht lebbar erweist irgendwann. Das finde ich eine problematische Sache an dem Film. Aber daneben gibt es eben Nina Horst, die offensichtlich nicht damit klarkommt und dann rausgeht, sich diesem palpifizierten Berlin stellt und dann wird es durchgearbeitet von ihr und von dem Film. Also so hatte ich das erlebt und mir kam es eigentlich wirklich eher so vor, also ich fand diesen Überhang in das Konzeptuelle habe ich irgendwie tatsächlich eher weniger stark empfunden als jetzt zum Beispiel in Jella. Aber das kann auch einfach vielleicht lag das auch irgendwie daran, das sind ja auch immer, wenn man den Film nur einmal sieht, vielleicht hat man einen schlechten und guten Tag erwischt, wer weiß das schon. Ich meine, vielleicht nur ganz kurz, weil es ist ja schon auch so, dass später im Film dieses Studio-Setting schon mehrmals deutlich aufbricht. Also einmal, wenn sie zu diesem Art Landhof gehen, wo dann plötzlich, ich will auch gerne wissen, wo das gedreht ist. Ich habe das irgendwie nicht mit, also ich kenne den Ort nicht und vielleicht stand es im Abspann, keine Ahnung. Oder später gibt es auch wieder eine Waldszene, die irgendwie an Barbara ein bisschen anschließt. Es ist ja schon so, dass er diese Form auch in dem Sinne brüchig ist, als er sie selbst immer wieder aufbrechen lässt. Also nicht nur sind die Kulissen brüchig, sondern auch die ganze Textur des Films.
Ja. Ich habe das noch nicht so ganz erforschen können für mich. Also auf jeden Fall bin ich sehr ratlos aus dem Film rausgekommen und habe vor allem, also es gab so mehrere Phasen, wie ich den Film gesehen habe und noch nicht genau, woran die festzumachen sind, aber ich hatte eine extreme Distanz zum Film und die ist irgendwann brüchig geworden oder hat sich ein bisschen aufgelöst in die, wo ich tatsächlich für einen Moment mal in der Geschichte drin war, bei den Figuren war, die mir ansonsten an vielen Stellen eher fern geblieben sind. Also eigentlich würde ich vielleicht fast gerne den Film sehen, der sich daran anschließt. Also was eigentlich für mich war dieses Ende ein alles andere als zufriedenstellendes Ende. Ich bin zwar durchaus großer Liebhaber von offenen Enden, aber es war für mich also der Moment, in dem quasi der Konflikt um die Identität so virulent wird, das war für mich eigentlich so ein Moment, den ich noch lieber ausgekostet hätte, als dass es quasi sich darin in dem Moment des größtmöglichen Konflikts der Figuren in dem Moment endet. Das ist für mich so eine komische Lösung, weil der Film dorthin geht, aber es gleichzeitig nur andeuten möchte. Also ich finde, der Film hat sowieso so ein komisches Verhältnis zu explizit sein und andeuten. Also das ist vielleicht das, was für euch den Reiz des Films gerade ausmacht, aber für mich ist es sehr schwer mit umzugehen, weil ich eigentlich, also weil ich immer nicht weiß, ist diese Andeutung nicht eigentlich durch das Explizite bereits viel mehr. Also ist, also alles, was sich so subtil geriert und gleichzeitig aber mit einem Kommentar daherkommt, ist, löst sich selbst auf. Also ich finde, da gibt es so ein Missverhältnis.
Also das Ende finde ich nun wirklich großartig.
Ebenso.
Das sollte man aber wirklich nicht spoilern, was da der Punkt ist. Und ich finde, danach gibt es auch einfach überhaupt nichts mehr zu sagen. Das ist die Auflösung der Geschichte und damit ist das Verhältnis der beiden entschieden. Noch dazu ist es der emotionale Höhepunkt des Films. Also das, wenn der Film auf dem Niveau seines Endes wäre, dann wäre es ein absolutes Meisterwerk, würde ich sagen. Das Problem ist, dass er das nicht ist. Also dass er sich das auch nicht traut. Es ist natürlich ganz schwer, etwas einzufordern, was der Film eben nicht leistet und eigentlich auch gar nicht leisten will. Aber das ist so ein Film, wo wo ich mein Urteil darauf baue, wie ich ihn erlebt habe. Und tatsächlich hat er mich weite Strecken lang nicht besonders interessiert. Ich habe den Eindruck gehabt, ich sehe, was Christian Petzold hier macht. Ich sehe sogar auch, was er sich gedacht hat. Zumindest da habe ich den Eindruck, das immer wieder zu verstehen. Aber es sind doch deutlicher ausbuchstabierte Dialoge als in vielen anderen Filmen, in denen auch sehr deutlicher gesagt wird, was gerade der Punkt ist. Es wird tatsächlich, würde ich auch sagen, sehr wenig angedeutet. Es wird sehr viel ausgesprochen. Genauso in der Kameraarbeit, die so ganz klar markiert, wenn sie jetzt wagt sie die Großaufnahme, jetzt wagt sie den Gegenschuss. Aber es ist auch ganz klar, dass das jetzt nur gewagt werden darf, weil es auch inhaltlich begründet ist und erlaubt ist. Es ist zugleich auch klar, dass es so dieses, was ja an der Berliner Schule einfach kolossal nerven kann, es gibt diese Idee, dass es erlaubte Mittel gibt und verbotene Mittel. In Interviews spricht Petzold schon wieder ständig von Fernsehen. Also wenn man sagen, unrein arbeitet, ist es gleich Fernsehen. Er verbietet sich das unreine Arbeiten. Und ich würde sagen, dass die Idee des Melodrams hier wie überall schon mit einer Idee von Unreinheit zusammengehen müsste. Und Unreinheit heißt einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es erlaubt ist. Ich erlaube mir jetzt etwas, von dem ich nicht weiß, ob es funktioniert, ob es klappt, ob es nicht kitsch wird. Und für meine Begriffe geht der Film viel zu wenig diese Schritte und geht Petzold natürlich grundsätzlich viel zu wenig diese Schritte. Das, und in dem Film finde ich besonders schlimm, weil eigentlich die ganze Konstruktion schon so darauf angelegt ist, dass man sich nur an den Kopf fassen kann.
Ja, zu dem Schluss würde ich vielleicht auch noch ein bisschen was sagen. Auch hoffentlich ohne zu spoilern. Also ich finde ihn auch wie Eckhardt sehr prägnant, sehr gut gesetzt, und für mich ist der Film damit auch wirklich tatsächlich zu Ende, weil ich auch denke, dass es in dem Film vielleicht gar nicht so sehr um dieses, oder vielleicht schon auch natürlich um dieses Thema Identität geht und so weiter, aber es geht, finde ich, auch tatsächlich um eine Frau, die offensichtlich schlicht und ergreifend nicht frei ist und die auch vor dieser, der schrecklichen, also was ihr Schreckliches passiert sein muss, auch da offenbar schon nicht frei war und die ständig von anderen Leuten in ihrem Handeln bestimmt wird. Also das fängt an mit dieser Szene am Anfang, mit diesem in dieser Wache oder an diesem Grenzposten mit der Polizei, wo dann auch die von Nina Kunzendorf gespielte Figur für sie quasi das Reden übernimmt. Es geht weiter mit diesem Johnny-Plot, wo er sie in eine Rolle drängt, in eine Rolle, die sie eigentlich früher gewissermaßen auch ausgefüllt hat schon. Und so geht das eigentlich immer weiter, dass sie ständig von außen bestimmt wird, bis hin zu dieser Szene, wo sie quasi empfangen wird von früheren Freunden und sie im Grunde genommen abgeführt wird. Also das ist ein ganz prägnantes Bild, wo die Leute vom Bahnsteig gehen und um sie herum sämtliche früheren Freunde sie im Grunde genommen festhalten und als würde sie verhaftet werden, sie wegnimmt. Und ich finde das Ende, ohne wie gesagt darüber genauer sprechen zu wollen, und ich finde, das ist eben auch dieses melodramatisch affizierende, zumindest für mich in dem Moment, ist einfach, dass es in dem Moment eine Selbstermächtigung gibt. Dass sie in dem Moment tatsächlich selber handelt und dadurch aber eben auch sich gewissermaßen eine Rückkehr in das frühere Leben verbaut, bis zu einem gewissen Grad. Also sie verschwindet gewissermaßen aus einem künstlichen Leben. Und das finde ich eigentlich auch so, dass das ganz zu nahegehende, was mich sehr an dem Ende beschäftigt hat. Sie befreit sich gewissermaßen, gleichzeitig befreit sie sich aber auch von einem Leben, in das sie eigentlich zurück will. Und das fand ich als Schlusspunkt sehr, sehr gut. Das gefiel mir sehr.
Gut, vielleicht habe ich auch oder interpretiere ich grundsätzlich die Sachen dann eher auf meine Art und habe das tatsächlich überhaupt nicht als Befreiung gesehen, sondern also ich finde, dass wenn es etwas Interessantes gibt an der Konstellation, das würde ich jetzt erstmal als Frage offen lassen, aber wenn es das gibt, dann ist es eher das, dass sie sich ja in diese Rolle hineinbegeben möchte. Also es ist quasi nicht der Gestus einer Befreiung, sondern es ist einer willentlichen Übergabe des Selbst an eine Gefangenschaft. Und genau das wäre das Interessante, wobei ich das also in den Szenen zwischen Ronald Zerfeld und Nina Hoss selten sehe. Also ich finde die Dynamik zwischen den beiden nicht so interessant. Ich finde, es gibt eine ganze Reihe an Szenen, wo die zwei zusammen sind und es darum geht, wie sich jetzt Nelly oder die eben sich anders nennende in eine Nelly verwandeln soll und wie die beiden miteinander interagieren. Und es funktioniert auch viel darüber, oder zumindest in meiner Sicht des Films funktioniert viel darüber, dass bestimmte Dinge nicht geschehen. Also dass Petzold ein Gegenkino macht oder eine Form von Vermeidung von Fehlern. Und dass die Beziehung zum Beispiel nicht, wie man es erst einmal nach Lesen des Plots erwarten würde, in eine sexuelle Dimension geht. Dass es da keine Rückeroberung der Liebe gibt oder eine Liebe zwischen den anderen Identitäten oder sowas. Aber diese andere Beziehung, die es zwischen den beiden gibt, die Beziehung eigentlich, die eine Art von Geschäftsbeziehung ist, an der erlebe ich keine besonders aufregenden oder sonst wie gearteten Aspekte, die mich jetzt daran faszinieren könnten. Also ich finde, dass in der Hinsicht eigentlich wenn es um diese Identitätsfrage geht, würde mich eigentlich interessieren, wie sich die Figur der Lene entwickelt. Also da finde ich, sogar vielleicht die offensichtlichste Schwäche des Films, dass diese Figur der Lene irgendwie so, dass der Film sich der entledigt. Das, also auch da müssen wir nicht erzählen, was genau passiert, aber dass Lene von der Bildschwäche, von der Bildfläche verschwindet und der Film sich von ihr, dass er ihre Geschichte nicht auserzählt, finde ich angesichts dessen, dass zwischen den beiden zumindest sowas wie ein Kontrastbild von zwei Jüdinnen aufgebaut wird, wirkt auf mich wie eine Behelfslösung. Also ich kann da sehr wenig mit anfangen, wie mit der Figur umgegangen wird. Selbst wenn die jetzt nicht unbedingt die stärksten Szenen hat, fand ich zumindest diese Beziehung am Anfang tatsächlich lohnenswert.
Wenn doch noch auch nochmal mit Bezug auf das Ende, das ich auch toll finde. Ich finde sogar, glaube ich, das Schlussbild ganz besonders toll. Also, ich glaube, ein Grund dafür, dass das auch mir nahegegangen ist, ist einfach auch Petzolds Arbeiten mit Nina Hoss. Und das ist wirklich was mich an seinen Filmen, ich habe jetzt auch in den letzten Tagen ein paar nochmal gesehen oder zum ersten Mal gesehen zum Teil, was mich auch wirklich sehr interessiert, wenn Eckhart meint, dass die Filme dann über ihr Konzept hinaus wenig wagen. Das stimmt, also ich würde das schon auch oft zustimmen, aber ich glaube, in einer Hinsicht, also was dem wieder ein bisschen widerspricht, für mich zumindest immer, ist wirklich seine Arbeit mit Schauspielern. Also vor allem vielleicht wirklich mit Schauspielerinnen. Sein Wunsch irgendwie, also seine Versuche, gerade in den Hoss-Filmen, Nina Hoss wie einen Star zu inszenieren, wirklich als Hollywood-Star, als eine Art von Star, wie es sie heute nicht mehr wirklich gibt. Das finde ich in dem Film, also das widerspricht auch, dass ich finde, das ist was überhaupt nicht aufgeht in den Konzepten, weder in den früheren Filmen noch weniger, aber auch in dem hier nicht wirklich. Da gibt es schon immer, finde ich, einen Überschuss, es gibt einen Überschuss an Nina Hoss in den Filmen. Und in dem noch viel mehr als in allen anderen. Vielleicht finde ich ihn auch deshalb irgendwie noch toller. Und ich meine, dieses Schlussbild ist ja auch, also sie geht zur Tür raus und dann kommt diese Unschärfe, ja. Also es ist irgendwie dann so Frau und Sonnenlicht amalgamieren dann so irgendwie zu so einer abstrakten Schönheit, ja. Das ist dann das Schlussbild. Und zurück bleibt irgendwie so das triste bundesrepublikanische Deutschland, das sich dann in seiner ganzen Mattheit so noch jahrzehntelang hindurchschleppt. So. Das ist wirklich, also das ist mir auch erst so nach und nach so bewusst geworden, wie super ich dieses Schlussbild finde. Ja. Und dass das auch wirklich mit in der Horst und dieser Idee von Star-Kino, die es irgendwie in seinen Filmen gegen alle intellektuellen Widerstände oder so auch gibt. Und das ist wirklich auch schon in den frühen Fernsehfilmen, die kannte ich vorher nicht. Die habe ich jetzt letzten Tagen angeschaut, das ist noch nicht Nina Hoss, da sind es noch andere Schauspielerinnen, aber die werden auch schon inszeniert, als wären sie irgendwie Stars der 30er Jahre. Und das ist wirklich was auch die andere Berliner Schule nicht macht, wenn Nina Hoss bei Thomas Aslan durch den Westen reitet, das sieht ganz anders aus. Das mag ich auch, aber das ist irgendwie eine ganz andere Art Arbeit mit Schauspielern. Und bei den Männern ist es schon ein bisschen ähnlich. Also auch Zerfeld wird wahnsinnig körperlich inszeniert. Das ist was mich an den Filmen jetzt doch irgendwie immer mehr interessiert, glaube ich.
Ich muss leider sagen, dass mich Nina Hoss auch noch nie so genervt hat wie in dem Film. Und ich fand, dass sie, also ich meine, man muss ja einfach mal darüber sprechen, was, also worum geht es eigentlich? Also was wollen die beiden voneinander? Das ist, versteht sich überhaupt nicht von selbst. Es gibt natürlich diese eine Plot-Ebene, auf der das klar ist. Er will sie für diesen Krimi-Plot haben, damit er das Geld bekommt und so weiter, ist klar. Was will sie? Also sie, wahrscheinlich sollte, müsste man sagen, sie will in der Wiederholung des Vergangenen das Vergangene irgendwie ungeschehen machen oder sehen, dass es nicht gewesen sein kann, was gewesen ist. Also das ist, glaube ich, das, wenn man es irgendwie plausibilisieren will, was sie da in diese verrückte Konstruktion treibt, in der sie ihre eigene Unfreiheit, aber sie möchte sich erlösen durch den Durchgang, durch ihre eigene erneute Unfreiheit, sie möchte nochmal verraten werden. Das ist natürlich wirklich eine hirnrissige Konstruktion, darin aber auch eben sehr genial. Also es ist überhaupt nicht psychologisch simpel, was da passiert. Und sie liebt ihn und liebt ihn immer noch und kann nicht anders als ihn lieben und die ganze Vernunft, die er alles sagt, also Lene ist ja ein bisschen auch die Vernunft, Lene sagt, du, hier ist es schwarz auf weiß, er hat dich betrogen, es ist wirklich so, du bist deinetwegen im KZ. Das hilft ja nicht, also sie agiert ja ständig gegen diese Lene-Vernunft und in gewisser Weise ist es dann auch logisch, dass in dem Moment, in dem es komplett in dem sie sozusagen komplett verliert in diese Konstruktion, dass die Lene dann auch aus dem Bild muss, dass die Vernunft ist dann endgültig weg. Insofern sehe ich diese Logik auch sozusagen von den Anfangsszenen, wo ja auch extrem viel Dialog ist und auch ganz viel Geschichte verhandelt wird und man sieht die Position und man denkt sich, huh, jetzt bin ich irgendwie in einen Petzold-Geschichtsfilm geraten. Und dass das dann verschwindet, hat seine Logik. Ob es gut ist, ist dann nochmal die andere Frage, zumal ihm, und das stimmt vielleicht, ich finde Nina Kunzendorf wie immer, aber in diesem Film auch ganz besonders toll. Und man trauert um sie, also ich trauere sehr um sie, wenn sie dann aus dem Film verschwindet. Und das stimmt, wahrscheinlich ist ihm das vielleicht sogar unterlaufen, dass er diese Figur zu einem, also sie ist natürlich auch in Tatorten immer toll gewesen. Insofern also läuft einem das nicht mit Nina Kunzendorf, die ist einfach ganz toll, man kann kaum anders als sie großartig inszenieren. Aber auch da gibt es natürlich diese Aufladung. Aber zugleich finde ich, dass Nina Hoss in vielen der Szenen, in denen sie dann mit Zerfeld zusammen ist, der das gut macht. Der macht nämlich gar nicht viel. Aber sie macht eigentlich ziemlich viel in diesem Film, weil sie versucht es. Also sie zittert und ich finde, da kommt die Theaterschauspielerin immer wieder durch. Kann gut sein, dass Petzold das gar nicht gewollt hat, aber jedenfalls in ihrer Rollenanlage scheint sie mir doch ständig auf der Suche danach zu sein, was sie für eine Figur ist. Und das wird für mich aber nicht produktiv in dem Film, weil ich zu sehr die Arbeit sehe. Und das ist nicht die Arbeit an der Unmöglichkeit dieser Situation, sondern der Rollensituation, sondern es ist eine Arbeit daran, diese Rolle für sich zu entwerfen, die sie nicht so richtig auf die Reihe gekriegt hat. So sehe ich das. Und das hat mich eben auch die ganze Zeit gestört. Und ich habe, sicher gibt es bei Petzold diesen Wunsch zur Star-Inszenierung, aber hier kommt sich das noch dazu wirklich unglücklich in die Quere, weil der Star nicht so richtig mitmacht. Vielleicht ist sie auch zu intelligent, also weil sie immer rauszufinden versucht, was das jetzt für eine Szene ist und liebt sie ihn jetzt, liebt sie ihn nicht und das wird dann in so bestimmte Körperspannungen übertragen, die aber eher so psychologische Theaterkörperspannungen sind.
Ich habe keinen direkten Anschluss, aber also für mich gibt es einen Punkt, mit dem ich mich tatsächlich schwer tue, ist das Historische. Ihr habt schon gesprochen über die Perspektive, die das entwickelt auf das, was folgt, auf die bundesrepublikanische Wirklichkeit der folgenden Jahrzehnte. Ich tue mich insgesamt schwer mit Petzold als Historienfilmer. Also ich hatte das Problem auch bei Barbara, vor allem eher bei der zweiten Sichtung, obwohl die Filme ganz viel trennt auch, ganz viel unterscheidet. Wir hatten es ganz zu Anfangs mit dieser Kulissenhaftigkeit. Für mich ist es insgesamt halt ein extrem properes Kino. Also es hat sowas, dass da immer ein paar Ebenen zwischen dem, also nicht in jeder Szene, wir hatten es auch vorhin von dem Gutshof, aber in ganz vielen Szenen gibt es sowas wie Ebenen, Schleier zwischen dem Setting, das eher eine Bühne ist, und dem Spiel oder auch der Handlung. Da kann ich sehr viel mehr mit anfangen in den Filmen, die in der nahen Vergangenheit oder in der Jetztzeit spielen, wo es immer um eine Form von, einfaches Schlagwort, aber von so einer Entfremdung geht. Und ich kann das nicht so leicht zuordnen bei diesen Historienstoffen, wie wozu das da ist, außer als Kontrast zu anderem Kino. Also ich weiß nicht so genau, was es für mich bringt, wenn ein Nachtclub, der Phoenix heißt, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, im Titel, wenn dieser Nachtclub auch nachts im laufenden Betrieb so aussieht, als wäre er gerade, würde er halt gerade für diesen Film inszeniert, als wäre das alles gerade mal proper hergestellt für den Film.
Ja, also ich würde die, den ästhetischen Eindruck auf jeden Fall teilen. Ich fand aber gerade das eigentlich das Interessante oder vielleicht sogar das Gute daran, gerade dieses eben, dieses offensichtlich aufgebaute, diese verschiedenen Schichten, von denen du sprichst, die auch dazwischen stehen. Das geht ja sogar so weit, Andreas Busche hat das irgendwie dann auch noch recherchiert, dass zum Beispiel das eine Stück, das diese beiden Nachtclub-Sängerinnen dann in der Garderobe singen, dass das ein Lied von 1984 ist, von Holger Hiller, das heißt Johnny du Lump. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz hübsch, dass es dauernd diese komischen Brüche gibt. Also weshalb ich auch sagen würde, das ist vielleicht so eine Art Inglourious Basterds-Methode, so wie Tarantino plötzlich David Bowie in den Zweiten Weltkrieg versetzt Petzold an dem Moment so ein NDW-Postpunk-Musiker aus den 80ern in so ein Nachtclub-Setting und schafft dadurch eigentlich auch mal wieder Distanz und eben genau dazu, dass es eben, wie gesagt, keine adäquate Darstellung von Geschichte ist. Und das ist natürlich, wie Eckhardt ja schon sagt, natürlich eine hirnrissige Konstruktion, das Ganze ist. Was aber eben als künstlichen Diskurs ich einfach sehr toll finde. Mir hat das, ich weiß nicht warum, aber ich fand das alles sehr plausibel und fand das alles sehr gut. Warum auch immer. Aber, okay.
Unterschied zwischen Christian Petzold und Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, ist es David Bowie, ja?
Ja.
Versetzt etwas, das jeder kennt,
ja,
an einen Ort, von dem jeder weiß, dass es da nicht hingehört. Das historisch. Christian Petzold gräbt irgendwas aus, das kein Schwein kennt, das Andreas Busche, der nun wirklich sich gut mit sowas auskennt, selbst recherchieren muss, um dann, um das dort zu verbuddeln. Und wer es dann doch irgendwie kennt oder recherchiert hat, der hat dann die Freude zu sehen, dass hier ein Bruch ist. Ich weiß, was das Subtilere von beiden ist, aber ich weiß auch, was ich das Manieriertere von beiden finde.
Dazu jetzt eigentlich gar nicht. Nee, das kann er ruhig machen, das ist mir eigentlich, also das schenke ich ihm. Nee, ich meine, für mich ist halt irgendwie, es ist halt doch ein bisschen so, wenn man einen Film mag, dann geht man halt mit und nimmt, also dann lässt man eben auch alles irgendwie durchgehen. Das ist bei mir so, ich nehme den völlig beim Wort, ich finde das alles, ich finde das alles schlüssig. Und ich finde auch wirklich, für mich war es wirklich so, dass, habe ich am Anfang schon ein bisschen gemeint, dass da irgendwie für mich wirklich das bisherige Werk an irgendwie schon an einen logischen Schlusspunkt gebracht wird. Also einerseits die Beschäftigung mit der bundesrepublikanischen Geschichte, dann das Motiv, das Gespenstermotiv, das ja auch von Anfang an in seinem Kino immer wieder auftaucht und jetzt eben auch die Arbeit mit Nina Hoss und alles führt irgendwie so...
Und die Liebe natürlich.
Und die Liebe auch.
Ja, ja, und das ist wichtig, ganz wichtiges Thema.
Ja. Und das führt alles irgendwie so zu den Lagern. Das ist einfach so. Also das ist in dem Film ja ganz klar. Und da gibt es irgendwie, ich weiß nicht, was er als nächstes machen will. Ich glaube, er will einen Polizeiruf drehen. Aber das heißt ja auch, es geht nicht mehr weiter. Also er ist damit jetzt irgendwie an diesem logischen Schlusspunkt. Das ist, man muss natürlich dazu sagen, es ist kein Film über die Lager, sondern es ist ein Film nach den Lagern. Und das ist irgendwie so, für mich ist es schon irgendwie so, sein Kino ist ein Kino über die Möglichkeit, über die Bedingungen der Möglichkeit von, also ich meine, das hört sich jetzt sehr irgendwie hochgestochen an, aber es ist ein Kino, das auf seine Art in einer bestimmten Diktion ein Kino über die Bedingungen der Möglichkeit von Kino nach den Lagern ist. Und das wird in dem Film, das war mir dann irgendwie doch irgendwie sofort klar, also zumindest mit ein bisschen Reflexion, war das dann irgendwie, hat das irgendwie eine Evidenz gehabt für mich? Ja.
Würde ich auch so sehen, es ist zugleich auch sehr stark ein BRD-Kino. Also das kann man vielleicht schon sagen, dass es eigentlich immer noch die BRD reflektiert. Aber klar, das ist, würde ich auch sagen, damit an einen Endpunkt gekommen. Es ist auch ein völlig logischer, ich finde das völlig schlüssig, wie du das zusammenfasst. Und ich verstehe auch vollkommen, dass der Film alles richtig macht, wenn man mit ihm mitgegangen ist. So geht mir das auch. Und dann kann ich auch gut erklären, warum es alles richtig gewesen ist. Nur wenn mich der Film tatsächlich so kalt lässt, wie mich dieser Film kalt gelassen hat und teilweise eben auch genervt hat, dann when you begin finding fault, das ist natürlich auch klar.
Ich würde auch nur vielleicht hinzufügen, weil ich eigentlich nach wie vor nicht so recht weiß, wie ich zu dem Film stehe. Bei mir ist es so, dass ich dass ich vor allem das, was irgendwie in Richtung Brian De Palma ragt, finde ich erst einmal toll. Und ich finde, dass dieses Abstruse und so weiter, das fängt er, das schafft er dann doch irgendwie einzubinden, selbst wenn ich nicht so, also das Setting und vieles von der Beziehungsdynamik dann für mich einfach nicht genug heiß läuft. Aber man darf auch nicht einen Film messen an dem Film, den man hätte sehen wollen. Also insofern kann ich da wahrscheinlich schon eher kann ich mich da dem Film so im Rückgriff und vor allem in dem, was in so einer Negativversion, was der Film nicht gemacht hat und was er hätte machen können, ihm dann doch mehr abgewinnen, als es während der Sichtung war. Und ich nehme auch an, dass es im Gegensatz zum Beispiel zu einem Film wie Barbara ein Film ist, der mit einer zusätzlichen Sichtung eher nochmal gewinnen würde. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt selbstverständlich beim Petzold-Film. Also es gibt sicherlich welche, die ihr gerne mehrmals gesehen habt, aber mir ging es halt zum Beispiel bei so einem Film wie Barbara so, dass die Subtilitäten deutlich abgenommen haben bei einer Zweitsichtung und das durch die Mehrfachsichtung eher sich vereindeutigt hat. Und ich glaube, dass man bei diesem Film könnte es so eine gegenteilige Bewegung geben. Und ich wäre zumindest neugierig drauf.
Ja, meine Erfahrung ist schon, dass Petzold-Filme beim Wiedersehen intelligenter werden, weil die sind ja auch mordsintelligent. Also um das will ich ja nun überhaupt nicht leugnen. Das ist eher das Problem. Aber die werden auch besser, wenn man über sie schreibt. Also bei mir werden sie besser, wenn ich über sie schreibe. Jella zum Beispiel mochte ich beim ersten Mal auch nicht. Das ist inzwischen einer meiner Lieblingsfilme von Petzold. Den habe ich dann noch mindestens einmal gesehen. Vielleicht wird das auch einmal einer meiner Lieblingsfilme von Petzold sein.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere Diskussion über Phoenix. Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Critics Corner, dem Kinopodcast mit...
Wie sind wir noch Critics Roundtable? Das löst gleich mal die Gesprächsstimmung.
Also. Ja, oder dazu, auf jeden Fall mit Thomas Groh, Eckhard Knörer, Lukas Förster und neu dazugekommen ist Nino Klingler. Wir diskutieren jetzt über Under the Skin und die Kinosituation in Deutschland, was in Kinos läuft und was nicht und was wir davon halten. Vielleicht beginnen wir einfach mit, warum wir überhaupt Under the Skin dazu zum Thema machen. Vielleicht eine kurze Hinleitung. Under the Skin ist ein Film von Jonathan Glazer, der letztes Jahr in Venedig Premiere hatte und den seitdem eine zumindest für Deutschland bewegte Geschichte hinter sich gebracht hat. Und zwar, dass der Verleih, der ihn bereits früh wohl gekauft hat, sich dazu entschieden hat, den lediglich auf DVD und Blu-ray rauszubringen und nicht ins Kino zu bringen, mit der Begründung, dass der Film weder Mainstream noch Arthouse sei. Dagegen gab es im Netz, hauptsächlich auf Facebook, eine Kampagne von Sebastian Selig, Kinoenthusiast aus Süddeutschland, der sich dagegen wendet mit einer Kampagne, die da heißt
Under the Skin im Kino jetzt, glaube ich, oder irgendwie sowas, ja.
Jedenfalls mit sehr viel Energie und großem Eifer gegen Senator Wettert seither und gegen die Herausbringungsstrategie oder den Verzicht auf einen Kinostart. Das ist gerade dabei, sich darin niederzuschlagen, so jedenfalls aus der Beobachtung von außen, dass der Film jetzt in einzelnen Kinos dann vermutlich von Heimkinoträgern, aber vielleicht auch von DCP gezeigt wird.
Ich glaube DCP, soweit ich das weiß. Also auf dem Fantasy Filmfest und auf dem Filmfest München lief der Film ja auch. Da wurden definitiv DCP gezeigt und es wäre ja eigentlich sinnlos, die Festplatten zu löschen, wenn man irgendwie 3 Wochen später den dann nochmal in Kinos zeigt. Aber Verleihen ist alles zuzutrauen, man weiß es nicht. Aber soweit ich weiß, DCP.
Es gibt jetzt eine Reihe an Kinos jedenfalls, die angekündigt haben, den Film ins Programm zu nehmen, parallel oder kurz vor dem DVD- und Blu-ray-Start. Under the Skin. Thomas, vielleicht frage ich dich als erstes, weil ich einen Artikel von dir dazu gelesen habe. Du hast aus Anlass vom Fantasy Filmfest drüber geschrieben, dass das ein Film ist, der unbedingt auf die große Leinwand gehört. Warum denn?
Einfach, weil er visuell sehr berauschend war, fand ich. Und das etwas ist, was unabhängig davon, ob man den Film jetzt gut findet oder schlecht, etwas ist, was auf einer Leinwand, zumindest nach meinem Empfinden, deutlich besser zur Geltung kommt als auf einem Handy, als auf einem Fernsehbildschirm, auch wenn der ein bisschen größer ist. Einfach weil man da diese ganzen Ablenkungspotenziale hat. Man geht dann doch mal ans Telefon, man guckt doch nochmal, was für Mails man irgendwie gerade gekriegt hat und so weiter. Und schlicht und ergreifend der ästhetische Eindruck ist bei einem derart bildgewaltig, ist vielleicht der falsche Begriff, aber visuell einfach sehr, sehr anregend, sehr berauschend. Im Film ist das einfach verschenkt, das nur auf dem Fernsehgerät zu sehen. Also das ist was einfach Größe braucht, meiner Meinung nach.
Für die, die den Film nicht gesehen haben, vielleicht kriegen wir auch wieder eine kleine Zusammenfassung von Lukas.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man den Film vielleicht auch als eine Metapher aufs Kino sehen kann, zumindest einzelne Aspekte von dem Film oder Allegorie aufs Kino vielleicht eher. Das beginnt ja gleich mit dem sehr kryptischen Prolog, wo Licht von Dunkelheit geschieden wird und dann direkt aufs menschliche Auge projiziert wird. Und auch später diese Konstruktion, um die es dann im ersten Teil vom Film hauptsächlich geht, dass da eine Frau in einem weißen Van, sie hat schwarze Haare und einen weißen Van.
Ja.
Ja. Dass eine schwarzhaarige Frau mit einem weißen Van durch Schottland fährt, Männer aufgabelt und die dann mit sich zu sich nach Hause nimmt, die dort aber dann eben nicht im Bett landen, sondern in einem Nichtraum, in einem dimensionslosen, pechschwarzen Nichts da versinken, nicht unbedingt sterben, in eine andere irgendwas transformiert werden. Diese Engführung eigentlich von so Voyeurismus und Masochismus und Selbstverlust, das ist ja eigentlich auch, das ist Kino. Also das Fetischismus, ja, das, da bin ich dann auch irgendwie völlig einer Meinung mit Sebastian Selig. Das ist wirklich diese Art von Selbstverlust, das ist auf jeden Fall ein Teil, das ist nicht das ganze Kino natürlich, aber das ist schon ein für mich zumindest ein wichtiger Teil davon. Und auch deshalb, das ist natürlich nur ein Nebengedanke dazu sein. Es ist nicht, deshalb kann man nicht sagen, deshalb muss der Film ins Kino, aber das ist was, wo es mir dann nochmal gleich eingeleuchtet hat, dass dieser Film ein Kinofilm ist und dass zumindest einige Aspekte davon auch auf der besten Heimkinoanlage wahrscheinlich irgendwie ein bisschen fehl am Platz wären. Aber ja.
Also ich würde über den Film sagen, ich finde auch diese Szenen, ich habe ihn auf der großen Leinwand gesehen und zwar fast regulär im Kino in den USA, wo er nämlich regulär im Kino lief. Am ersten Wochenende, da war dann allerdings das Irreguläre daran, dass mitten in Manhattan in einem ganz normalen Blockbuster-Kino Jonathan Glazer hinterher zur Diskussion dabei war. Ich finde diese Szene auch ganz großartig mit dem Nichtraum. Ich finde alle anderen Szenen, oder ich finde diese ganze Schottland-Szenerie baffling. Ich weiß nicht, also man fragt sich schon sehr stark, wieso Schottland, wieso das, wieso das, wieso das, wieso außerirdisch, was redet sie, warum redet sie? Also da ist es eher so, lässt er mich ein bisschen ratlos, ist in seiner Repetitivität auch so ein bisschen langweilig. Er hat eigentlich auch einen ziemlich doofen Story-Arc. Ich glaube, man kann es kaum anders lesen, als zu sagen, dass diese Außerirdische in dem Moment, in dem sie beginnt, Männer und Menschen nicht mehr einfach zu morden oder in diesen Nichtraum zu schicken, sondern verstehen zu wollen und menschlicher werden zu wollen. Das ist dann auch der Punkt, an dem sie sterben muss oder was immer mit ihr passiert. Ja, sie stirbt, sie ist auch, geht auch in Asche auf. Also das ist so eine blöde Geschichte, die fürchte ich in dem Film drinsteckt, obwohl man es gerne so von ihm wegdrücken möchte, weil das einfach genau von diesem sich versinken und komplette Überlassen in diesen überhaupt nicht erklärlichen, durch nichts erklärlichen Raum, wo das dagegen arbeitet. Aber ich finde den Film auch sehr, sehr interessant und fände es natürlich sehr schön, wenn der auf der großen Leinwand liefe. Zugleich ist er natürlich ohne jede Frage weder Mainstream noch Arthouse.
Das ist ja vielleicht für einen Film sowieso ein Ritterschlag, aus den Schubladen herauszuragen. Ja. So viel ist sicher. Ich hatte bei dem, also den Film habe ich tatsächlich zweimal gesehen und bei dem Film hat es sich für mich auch gelohnt. Hatte eigentlich so ein bisschen Angst davor, den nochmal zu gucken, weil ich den beim ersten Mal tatsächlich auch eher langweilig, repetitiv, ein bisschen öde fand. Das hat sicherlich was damit zu tun, wenn man versucht, dem so ein bisschen zu folgen auf seiner Story-Ebene, dass da nicht so viel rauszuholen ist, dass der tatsächlich sehr stark repetitiv operiert, immer wieder die gleichen Szenen mit Scarlett Johansson, die in Pickup Truck sitzt und in irgendeinem Truck und durch die Straßen fährt und nach Männern sucht, die sie immer wieder dazu befragt, ob sie irgendwie nicht, ob sie wirklich allein sind und niemand sie erwartet, um sie dann entführen zu können oder mit sich locken zu können, die Venusfalle aufschnappen lässt. Ich finde auch diese Räume, die nach und nach ein bisschen komplexer werden, aber im Grunde genommen natürlich eher, so wie ihr es beschrieben habt, nicht Orte sind und dadurch auch etwas eigentlich, also was sehr, sehr Schlichtes haben, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob die große Leinwand hilfreich ist. Also jedenfalls war es das für mich nicht unbedingt notwendig. Ich fand aber bei der zweiten Sichtung haben mich am meisten diese ziemlich bizarren Einstellungen aus Schottland interessiert. Also der hat auch so eine Form von Digitalästhetik, wo er sehr dokumentarisch arbeitet, also durch die Straßen fährt und hauptsächlich ziemlich hässliche Menschen filmt oder jedenfalls Menschen, bei denen man nicht den Eindruck hat, dass sie jetzt speziell ausgeleuchtet sind oder für den Film hergerichtet sind. Da finde ich, gibt es eine auf jeden Fall interessante Spannung zwischen dem total abgehobenen ins Ätherische Reich oder zumindest ins so Surreale und in die Abstraktion hinein und dem ins Extrem, dadurch ist es jetzt nicht ein schlichter Kontrast, aber ins Extrem reichende geerdete oder abgefilmte. Das hat mich an dem Film dann doch mehr interessiert, als ich gedacht hätte.
Also ich würde eben sagen, da gibt es eigentlich keine Spannung, sondern da gibt es eine komplette Unvermitteltheit der beiden Ästhetiken, was man dann auch wieder gut oder schlecht finden kann. Mich macht es eher ratlos. Ist ja tatsächlich so, dass diese ganzen Schottland-Szenen sind ja mit versteckter Kamera gefilmt, die im Auto fest installiert war. Die Leute wussten nicht, dass es Scarlett Johansson ist und wurden dann, also die auch ins Auto steigen und die Dialoge, das sind auch alles total doofe Dialoge, was daher kommt, dass sie eben auch tatsächlich, man versteht auch die Hälfte nicht. Ich habe ihn auf Englisch gesehen und das ist ohne Untertitel diese Schotten. Naja.
Besser wie nicht verstehen.
Wahrscheinlich. Und die sind dann ja tatsächlich erst hinterher aufgeklärt worden, wo sie da reingeraten sind. Also mich eine versteckte Kamera eigentlich. Und mussten ja ein Verständnis geben. Also wie gesagt, für mich gibt es diese Nichtvermittlung und ich sehe die als Problem des Films. Also ich sehe da ein nicht durchgearbeitet sein, andere mögen das anders sehen, dann müsste man mir aber erklären, was die interessante Spannung zwischen beiden ist. Aber vielleicht wollen wir gar nicht so sehr in die Analyse dieses Films einsteigen.
Ja, ich fand auch gerade dieses ungearbeitete oder wie du gesagt hast, fand ich eigentlich auch erstmal spannend oder interessant, obwohl ich nicht genau weiß, warum. Aber ich fand auch einfach dieses, dass man so leicht verständnislos vor diesem Film sitzt, das fand ich auch das Schöne daran, ehrlich gesagt. Also das schreit eigentlich, um es jetzt an den Anfang wieder irgendwie zu bringen, auch wieder nach dem Kino für meinen Begriff. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film beim Filmfest München gesehen, sehr spät abends, ich glaube so 10, 11 Uhr. Ich war ziemlich matt, ich war ziemlich müde. Und das war, glaube ich, ein Rezeptionsmodus, der dem Film zumindest für mein persönliches Vergnügen sehr entgegengekommen ist. Einfach, weil man sehr durchlässig wird und das in den Filmen so hineinströmt. Und das, die Vorstellung, dass man das dann zu Hause hat, wo man dann vielleicht doch sich ins Bett legt, wo man eben nicht in so einer Zwangssituation ist. Also Lukas hat ja schon dieses masochistische Element angesprochen. Das tut dem Film, glaube ich, nicht gut. Und da fand ich eben auch gerade dieses Fremde, dieses Unvermittelte, dass plötzlich eben diese sehr dokumentarischen Szenen kommen, also die so nach Verstehen Sie Spaß ohne Spaß funktionieren. Das fand ich einfach als diese komplette Verrätselung, die der Film auch so bis zum gewissen Grad darstellt, in diesem sehr, sehr müden Zustand, in einem Kino mit 300, 400 Leuten um mich herum, spät nachts, einfach alles eine sehr schöne und sehr wertvolle ästhetische Erfahrung. Und schon deswegen, finde ich, ist das ein Unding, dass Senator den nicht ins Kino bringt, zumindest nicht regulär.
Ja, nur weil wir gerade dabei sind, zu sagen, wie wir den Film gesehen haben. Ich habe ihn auch im Kino gesehen, und zwar tatsächlich in einer regulären Vorstellung in Los Angeles in einem Multiplex. In einer Nachmittagsvorstellung oder so, da waren vielleicht höchstens 10 Leute außer mir drin. Und ich habe dann auch irgendwie beim Rausgehen irgendwie so ein bisschen mitbekommen, wie ein paar andere über den Film reden. Und zumindest die 2-3 Gespräche, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, haben darauf schließen lassen, dass sie gar nichts mit dem Film anfangen konnten und sich offensichtlich den Film vor allem wegen Johansson angeschaut haben und sich dann danach gefragt haben, ja, wie haben sie die denn dazu gebracht, in diesem Film mitzuspielen? Wie kann das denn sein, dass sie das mit sich machen lässt? Und wahrscheinlich hat sie irgendwie x Millionen bekommen, anders kann man sich das hier erklären.
Ganz sicher.
Das ist
ja
so schön,
wenn man das nicht versteht. Ja. Und ich meine, das war so ein bisschen was ich mir dann gedacht habe, wegen dieser Kampagne und dem Nicht-Kinostart, dass vielleicht, natürlich ist das erst einmal klar, blöd, dass sie den nicht ins Kino gebracht haben und der gehört dahin und so weiter. Aber vielleicht ist es einfach kein Film, der regulär ins Kino gehört, sondern ein Film, der irregulär ins Kino gehört. Also ein Film, der wie er jetzt präsentiert wird, dass das vielleicht sogar viel besser ist. Das sind ja jetzt irgendwie nur wenige Kinos, also das ist jetzt eben wahrscheinlich nicht mal unbedingt viel weniger, als wenn Senator ihn ins Kino gebracht hat, aber dass irgendwie der diese spezielle Form von Aufmerksamkeit jetzt hat, dass das irgendwie so ein Mittelding ist zwischen regulären Kinostart und eher einem Eventstart. Das ist vielleicht auch ein Film, der eher in so einem Setting vielleicht funktioniert. Vielleicht hätte der auch überhaupt nicht funktioniert, wenn Senator den einfach so in die Multiplexe gekippt hätte.
Also es hat was sehr Ephemeres dadurch, dass der so nur so in ein paar Kinos läuft, und das hat dann auf jeden Fall so was sehr Besonderes. Aber was ich gehört habe beim Fantasy Filmfest, waren die Vorführungen wohl alle ausverkauft. Also ist jetzt die Frage, ob das damit zusammenhängt, dass es quasi so eine künstliche Verknappung gab. Die Perspektive darauf, den Film wird es definitiv nicht quasi oder für die meisten Menschen nicht regulär im Kino zu sehen geben. Oder ob das vielleicht tatsächlich mit Sebastians Kampagne zusammenhängt, dass sich das doch nochmal so gehypt hat. Die Kampagne wurde ja auch breit darüber Bericht erstattet in diversen, zumindest Online-Medien, ein paar Printmedien, glaube ich, auch. Aber ja, dadurch hat das was Flüchtiges, dieser Film, und das tut ihm vielleicht tatsächlich ganz gut.
Ja, so eine Fantasy-Filmfest-Vorführung, die ausverkauft ist, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt repräsentativ für das, was ein Film dann im regulären Kinobetrieb erreichen könnte. Ja. Also da, glaube ich, kann man schon noch ein bisschen unterscheiden.
Auf jeden Fall.
Ich fand es jetzt ganz interessant, euch zuzuhören, weil ich habe relativ wenig, glaube ich, jetzt doch Rückschlüsse ziehen können, warum der Film auf die große Leinwand gehört, also visueller Bombast. Ich meine, ich weiß, wie Heimkinoanlagen mittlerweile aussehen können. Das kann wesentlich besser sein als viele Leinwände, von denen ich mir vorstelle, wo der Film im Endeffekt gezeigt wird. Mhm. Nichtsdestotrotz, was wiederum interessant ist, ist, dass das Spannende an dem Film im Kino zeigen waren die ganzen individuellen Geschichten, die er dazu erzählen könnte. Das gibt ja schon mal einen Rückschluss darauf, was so ein Major-Faktor von einem Kinostart ist. Wenn ich jetzt, also ich habe bei dem Film jetzt auch lang nicht diese, also ich habe lang nicht diese Überzeugung, dass der im Kino gezeigt werden müsste. Aber ich würde noch eine Facette hinzufügen, die ich bei dem jetzt sehr, sehr bedeutsam fand, und das war die akustische Dimension. Also bei den meisten Heimkinoanlagen, die ich kenne, ist dann doch das Visuelle erstmal stärker als die Anlage, die häufig dann doch Stereo bleibt. Und Under the Skin hat einen extrem komplexen, extrem dichten, sehr, sehr dronigen Soundtrack. Man merkt auch einfach Glazers Videoclip-Herkunft. Und das hatte auf jeden Fall was Unheimliches, ja, Eskapistisches wahrscheinlich dann dadurch. Und dadurch hatte ich den Film auch auf der großen Leinwand am richtigen Ort gefunden. Aber jetzt weniger wegen der Leinwand, sondern eher wegen der Surround-Anlage.
Also ich würde, ich habe das auch auf Facebook schon gesagt, ich glaube schon, dass Senator aus ökonomischen Gründen recht hat. Die hätten das nie, die hätten damit nie Geld verdienen können. Da geht so ein gewisses, so ein Neugierteil geht wegen Johansson rein, 175 Leute wegen Sebastian Selig und es wird ganz schlechtes Word of Mouth geben, weil mit diesem Film gerade in Deutschland ein normales Kinopublikum wenig anfangen kann. Womit man jetzt nicht sagen, also Senator aus der Pflicht nehmen sollte. Wenn sie die Rechte schon kaufen, dann wäre es eigentlich schon ihre Pflicht, ihn ins Kino zu bringen. Und also pädagogisch gesprochen wäre es ja genau richtig, solche Erfahrungen zu machen, den Leuten zu wünschen, dass sie solche Erfahrungen machen wie die in Lukas Kino. Irgendwo muss man die mal machen, wenn man schlauer werden will. Bei den meisten hilft es natürlich dann auch nicht weiter. Also ich verstehe es ökonomisch, ich verstehe auch das Argument, dass der in keine Schublade passt. Das tut er auch nicht. Also der passt auch nicht in die, das ist auch kein Festivalfilm, das ist auch kein Kunstkino. Das ist tatsächlich, Glaser ist ja auch zwischen allen Stühlen. Der kommt vom Videoclip, aber hat sich davon doch relativ weit entfernt. Ist kein Intellektueller, ist aber jemand, der sozusagen schon so ein sehr ernsthafter, also ich habe in dem Gespräch habe ich schon gestaunt, mit wie viel Ernsthaftigkeit er über diesen Film und über das Kino gesprochen hat. Und das ist nicht so eine Hipster-Ernsthaftigkeit, also es ist von Ironie sowieso unendlich weit entfernt. Es ist aber auch nicht so eine pseudophilosophische Ernsthaftigkeit, auf die man in Deutschland manchmal treffen könnte. Es ist, also der hat wirklich ein sozusagen Forschungsinteresse an dem, was er da im Kino tun kann. Das fand ich ziemlich, und er hat noch nicht mal richtig die Begriffe dafür. Also es ist nicht so, dass er weiß, was er tut. Zumindest nicht so, dass er es erklären könnte. Aber ich fand das eine sehr interessante Figur, weil das wirklich zwischen alle Stühle fällt. Also er hat einerseits noch die Credibility aus seiner Videophase, aber ist nie wirklich im Mainstream angekommen. Birth ist ein ganz grandioser Film, aber der hat ja im Kino auch nicht richtig funktioniert ökonomisch. Also sehr, sehr interessant, also wirklich sehr, sehr interessante Figur, sehr, sehr interessanter Film, aber gerade deshalb, weil er überhaupt nicht einfach kommensurabel ist. Also Sebastian Selig macht ja vieles, also bei dem verschwinden ja immer alle Differenzen, das macht die Sache ja auch nicht gerade interessanter.
Ja, also ich will mir ja eigentlich auch ungern den Kopf zerbrechen, den sich Filmverleiher zerbrechen müssen, fürs Kalkül der Wirtschaftlichkeit eines Films im Kino. Aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall mir erwarten von Verleihern, die bestimmte Filme kaufen, dass sie sich da auch, dass sie im Zweifelsfall auch bereit sind, hier und da aus einem gewissen Interesse am Kino was aufzurechnen und hier miese zu machen und dort Profite, so wie ich das aus deren Perspektive mitbekomme, ohne das überprüfen zu können, ist das wohl schwer möglich. Andere Verleiher machen es vielleicht ein bisschen geschickter. Senator hat ja immer, ist ja immer kurz vorm nicht mehr sein. Insofern ist wahrscheinlich ein Film grundsätzlich eher nicht so gut bei denen aufgehoben, wenn es darum geht, dass jemand mal was wagen müsste. Aber wie genau sich das dann kalkuliert und wie so ein Kinostart besonders teuer ist und wieso es nicht möglich ist, einen Film, der tatsächlich vielleicht nicht so viele Leute erreicht, trotzdem durchs Kino zu reichen, das wäre vielleicht so ein Ansatz, also dass man zumindest drüber nachdenkt, dass man für fragile Filme, von denen man eigentlich nicht hofft, dass sie so fragil sind, dass es für die trotzdem eine Möglichkeit in den Kinos zu laufen gibt, ohne dass es Bankrott bedeutet für alle sich da irgendwie ökonomisch versuchenden Marktteilnehmer. Die Kampagne von Sebastian Selig, klar, die ist damit verknüpft, dass man so eine bestimmte Erwartung ans Kino hegt. Daran schließt sich vielleicht auch an, dass es schon meinem Eindruck nach so eine gewisse Bewegung gibt, dass sich verschiedene Aktivitäten rund ums Kino immer wieder ergeben und dass es so kleine Bewegungen gibt oder kleine Korrektivversuche, das Kino von der anderen Seite her zu bereichern und nicht von der hauptsächlich ökonomisch agierenden. Also es gibt diesen neuen, vorletztes Jahr gegründeten Verleih Dropout, der nach einem anderen System operiert. Weißt du ein bisschen was drüber, Thomas? Kannst du was davon erzählen?
Das ist ein genossenschaftlicher Verleih, den der Jörg van Bebber aus Mannheim gegründet hat. Ich bin bis heute nicht so richtig schlau draus geworden, ehrlich gesagt. Aber soweit ich das sehe, sichert er sich da zusammen mit den anderen Genossen in dieser genossenschaftlichen Organisation sehr viele interessante Filmrechte, vor allem von eher entlegeneren Sachen, auch von alten Sachen, also so alte Splatterfilme, Texas Chainsaw Massacre hat er jetzt neu ins Kino gebracht und sowas. Aber auch so Trash-Schoten wie jetzt Herschel Gordon Lewis und sowas. Und die versuchen wohl über relativ gute oder günstige Verleihkonditionen, gerade so kommunale oder so grenzkommunale Kinos oder Programmkinos ein bisschen zu aktivieren. Ja, eben auch entlegenere Filme zu zeigen, die jetzt nicht unbedingt im Alltagsbetrieb oder aus dem Alltagsbetrieb entspringen, aus dem Tagesgeschäft, um da wieder so eine Art, eine Kinokultur, die das Kino selber wieder als Event zelebriert, irgendwie so ein bisschen instand zu setzen. Also Leute, die sich auch alte Filme dann vielleicht sogar jetzt nicht unbedingt in Berlin, wo man das noch gut kann, aber in anderen Städten, wo es alte Filme im Kino in der Regel nicht unbedingt zu sehen gibt, dass man das wieder auch als Event zelebriert, dass die dort laufen, dass die Leute da wirklich hingehen und zwar bewusst ins Kino gehen und nicht nur sich einen Film zu Hause auf DVD angucken. So irgendwie habe ich das verstanden, aber ich bin auch nur so sehr halbschlau, was das betrifft. Also ganz habe ich es noch nicht durchdrungen, was Dropout genau will, aber ich finde das erstmal gut, was sie machen.
Nino, du hast in den letzten Wochen eine Kinoartikelreihe auf Kritik.de publiziert. Du hattest da unter anderem im Rahmen deines Krakauer Stipendiums kleine Reisen unternommen zu Kinos und die sich mit verschiedenen Marktmodellen versuchen. Das eine ist ein typisches Kleinstadtkino, das kommerziell operiert, und das andere ist ein zum kommunalen Kino umgewandeltes Kino. Wenn ich so ganz provokativ zusammenfasse deine These, dann wäre das, dass es letztlich nicht so sehr darauf ankommt, welche Filme im Kino laufen. Hauptsache, es gibt die Kinos überhaupt. Stimmt das so?
Nee. Also ich kann verstehen, dass es steht da, glaube ich, sogar explizit drin. Aber wenn du mich jetzt so in der Rückschau fragen würdest, würde ich das nicht zu meiner These machen wollen, sondern eher das, was in Lukas so reingeworfen und, wie ich finde, sehr schöne Idee gewesen ist, dass gewisse Filme nicht für den regulären, sondern für den irregulären Kinostart vorgesehen sind, würde ich denken, dass das, also dass man am besten von dem Ort, wo ein Kino sich de facto befindet, mit auch der Zuschauerschaft, die da potenziell Interesse daran haben könnte, dass man von diesem Ort ausgehend darüber nachdenkt, welche Spielräume sich in einem Kinobetrieb eröffnen. Und nicht von quasi von Berlin aus sich überlegt, welche Filme, die nach irgendwelchen Kriterien, die ich gar nicht in Frage stellen will, für ganz Deutschland insgesamt am besten ins Kino kommen sollten. Das war quasi den Eindruck, den ich dort hatte. Da war dieses Kino in Burg, wo das einfach sehr, sehr verwurzelt ist bei... Ich hatte dann einen kurzen Eindruck nur, aber der Eindruck ging in die Richtung, dass relativ weite Teile so der Ü40, na, sogar jünger, Ü30 bürgerlichen Gesellschaft dort relativ stark partizipieren an dem Kino, in Gremien sitzen, in AGs, unter anderem in der Programm-AG, die auch jedem offen steht, und dass dann dementsprechend das Kinoprogramm so ja, wahrscheinlich was Kompromisslerisches hat, aber dadurch auch was unheimlich Buntes, also was die auch alte Filme zeigen, aus den 60ern, aus den 80ern, aus den 90ern. Und Aktuelles. Und das fand ich eigentlich ein relativ, sage ich jetzt erstmal, hoffnungsstiftendes Konzept. Wenn die Leute über den eigentlichen Kinogang hinaus noch Interesse daran haben, an dem Kinobetrieb selbst, an der Programmation mitzuwirken, ist das erstmal, finde ich, das eine ganz gute Idee.
Das heißt, die Kinos sind grundsätzlich erstmal in Schutz zu nehmen, weil sie haben erstmal sich selbst zu schützen? Oder gibt es sowas, wie geht man damit um, wenn man, ich sag's mal, ich kann grundsätzlich relativ wenig mit dem Kinoprogramm in Deutschland anfangen, und ich muss da auch gar nicht groß sagen, Berlin ist auszunehmen. Also natürlich gibt es in Berlin Möglichkeiten, die es woanders nicht gibt, aber wenn man jetzt nicht gerade in die 2-3 Kinos fährt, die da tatsächlich ein alternatives Programm machen, es sind vielleicht 5 oder 6, wenn man sich anguckt, was läuft bei einem um die Ecke, in welcher Fassung, dann interessieren mich einfach von den Kinostarts ein verschwindend geringer Teil. Und natürlich würde ich mir aus dem Ergebnis wünschen, dass andere Filme da laufen würden auch. Und ist quasi, welche Rolle spielt da das Kino selbst? Oder ist es, also kann man sich vom Kino wünschen, dass es da etwas unternimmt fürs Kino? Oder trägt das Kino keine Verantwortung für das Kino?
Die Filme, die ich prinzipiell gerne im Kino sehen würde, habe ich früher, ich komme nicht aus Berlin, nie im Kino gesehen. Ich bin aufgewachsen mit einem quasi einem Multiplex in 20 Minuten Autonähe. Das war 100% ein Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin. Das heißt, es fällt mir jetzt schwer, retrospektiv das rückzuprojizieren, dass ich da irgendwas vermisst habe. Ich sehe da kein anderes Kinoprogramm in der Gegend, was möglich werden sollte. Vielleicht war das für dich in München anders. Aber gerade der Gang nach Berlin war ja schon Ausdruck davon, dass ich gedacht habe, na gut, für eine gewisse Auswahlsbreite im Kinoprogramm muss man sich selbst bewegen. Ich kann nicht damit rechnen, dass die Kinos das zu mir bringen werden. Und ich sehe auch heute noch nicht, wie sich das radikal ändern sollte. Es gibt kulturelle Zentren. In Mannheim gab es ab und zu mal einen Glücksgriff. Aber davon abgesehen, weiß ich nicht genau, ob das mit der Kinoinfrastruktur und auch der Art und Weise, wie die Gesellschaft und das Kino ineinander verschränkt sind, funktionieren wird.
Nur kurz im Anschluss an was du vorhin gesagt hattest, dass man das Kino eher von den Orten her vielleicht denken soll, an denen tatsächlich noch Kinos stehen und bespielt werden. Ist es auch so gemeint, dass vielleicht irgendwie eine Art, weiß nicht, Regionalisierung des Kinos vielleicht auch durch die Digitalisierung möglich wäre oder wünschenswert wäre? War das auch in diese Richtung gedacht?
Ja, kurz gesagt ja. Man muss dazu sagen, dass das Kino in Burg eine Zeit lang nicht existiert hat. Also es würde sogar so weit gehen, dass die Kinos bespielt werden könnten, die mittlerweile nicht mehr bespielt werden. Gerade die öffnen sich ja der Möglichkeit kommunaler Neunutzung, Umnutzung. Es gibt ja auch relativ viele so DVD-Zirkel. Ich habe mit einer gesprochen, die in Brühl sowas macht. Die quasi, ich glaube, das kostet 50 oder 100 Euro für eine öffentliche Präsentation für eine Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Von DVDs oder heute Blu-rays dann quasi gemeinschaftlich entscheiden, welche Filme sie im Gemeindezentrum schauen wollen. Und es wären dann auch solche Momente, bei denen man aber sich, glaube ich, schon an die Grenzregion von dem begibt, was man Kino nennen sollte oder kann. Das ist dann, also ich denke da zum Beispiel auch an so Sachen wie das Public Viewing in Nigeria zum Beispiel, bei denen ja relativ häufig an eher spontanen oder improvisierten Orte Filme in Spielfilmlänge gezeigt werden, aber wo man, glaube ich, dem Vorschlag, den das uns macht, nicht ganz Genüge tut, wenn man sagt, das sind jetzt einfach nur neue Formen des Kinos.
Ich bin überhaupt kein Experte für all das. Ich bin auch in einer Stadt aufgewachsen, in der es nichts als das normale Blockbuster-Kino gab. Naja gut, mit ein bisschen Arthouse-Einschlag auch, aber mit nichts, was ich in Berlin oder dann, als ich in Nürnberg war, damit irgendwie vergleichbar gewesen wäre. Nürnberg war interessanterweise immer eine gute Kinostadt. Wie es überhaupt sehr unberechenbar ist, wo Kinos funktionieren, wo sie entstehen, wo sie überleben.
Ich würde noch einen Beitrag, einen Aspekt in die Diskussion bringen wollen, und zwar die Festivalisierung, falls es den Begriff gibt. Dass ganz viel Programm, das ich jedenfalls wahrnehme, auf Festivals läuft und Festivals überall in Deutschland, also es gibt zumindest eine leichte, sage ich mal, Tendenz dazu, dass es immer mehr Festivals gibt, immer mehr Orte, die auch im Kinobereich Events veranstalten, um bestimmte Filme zu zeigen. Das heißt nicht unbedingt, dass es andere Filme sind, als die im Kino laufen. Es kommt ein bisschen auf die Events drauf an. Fantasy Filmfest war gerade das oder läuft in manchen Städten vielleicht noch. Das ist zum Beispiel ein Event, wo hauptsächlich Filme laufen, die kurz im Anschluss auf DVD erscheinen oder auf Blu-ray. Aber es gibt eine ganze Reihe an Festivals, die tatsächlich sich darum bemühen, Filme zu zeigen, die sonst nicht laufen. Ich habe eigentlich, also grundsätzlich gehe ich wahnsinnig gern auf Festivals. Es kommt auf den jeweiligen Ort und auch den programmatischen Ansatz an. Aber ich würde es in den Kontext setzen wollen. Also geht es dir, also in, steht es in einem Verhältnis zu den Kinos? Einerseits braucht man natürlich Kinos, um Festivals machen zu können. Das merkt man sehr stark bei Festivals, die in Orten stattfinden, wo es keine Kinokultur gibt und man sitzt plötzlich in einer Mehrzweckhalle auf Gartenstühlen. Der Raum reflektiert das Licht der Leinwand, weil er nicht abgedunkelt ist. Also es ist, da gibt es ganz manifeste Nachteile. Und ein 5,5-stündiger Film, der auf so ein Festival gehört, ist einfach auf einem Gartenstuhl nicht so angenehm zu gucken. Also das hat es, einerseits braucht das Festival die Kinokultur, andererseits könnte es auch sein, dass Festivals der Kinokultur einen Bärendienst erweisen. Also zumindest ist das die These von manchen. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, ob ein Film, der auf dem der durch die Festivals gereicht wird, ob der dann im Kino schlechtere oder bessere Chancen hat, ob es da so einen Zusammenhang gibt. Jedenfalls fände ich es schade, wenn Festivals die Kinos davon abhalten würden, bestimmte Filme zu zeigen. So würde ich es formulieren.
Ich meine, da kommt man natürlich schnell in irgendwie ein bisschen spekulative und austauschbare Argumentationen rein. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass die Festivals daran schuld sind, dass das Kinoprogramm aus manchen Perspektiven vielleicht nicht mehr so interessant ist oder in Probleme gerät. Ich denke eher, dass das Kino sich selbst verändert. Also dass auch Sachen, die früher, also das Genresystem, das Starsystem, was beides früher das Kino sehr stark getragen hat, dass das beides heute nicht mehr so funktioniert wie noch vor 20 Jahren wahrscheinlich. Und warum das wieder so ist, das ist eine ganz andere Frage. Ich glaube nicht, dass daran die Festivals schuld sind oder so. Das wird viele Gründe haben. Und die Festivals wären dann vielleicht eher eine Reaktion darauf oder vielleicht auch eher ein Beleg dafür, dass sich das Kino als Medium auch ein bisschen oder als Kunstform ein bisschen normalisiert, weil andere Künste vielleicht schon viel stärker als das Kino früher nach diesem Prinzip funktioniert haben. Also andere Aufführungskünste jetzt wie das Theater, wo nehme ich zumindest an, jede einzelne Vorstellung schon immer viel stärkeren Eventcharakter hatte als im Kino. Und vielleicht kann man das auch in dem Sinne sogar sagen, dass vielleicht ein festivalisiertes Kino eher ein Zeichen von Normalisierung ist, als wenn man es in so einer vergleichenden Perspektive sieht. Aber wie gesagt, das sind dann Argumente, die man noch mal irgendwie überprüfen müsste, außerhalb von so einem dahingesagten Kurzbeitrag.
Also ich bin da ähnlich befangen wie Lukas, meinen Thesen allzu großes Gewicht verleihen zu wollen. Aber ich glaube, eine Frage, die man sich stellen müsste, ist, ob das einen spezifischen Spin aufs Kino bezogen hat oder ob diese Eventisierung, von dem man ja tendenziell als kulturelles Phänomen unserer Zeit häufiger liest, viel früher schon im Fernsehen, die Eventfilme, also der Tunnel, und also lang vorbereitet, dann unglaublich enttäuschend, wenn man im Endeffekt sieht. Und ob diese Eventisierung nicht im Endeffekt das Kino transzendierendes Phänomen ist, bei dem das Kino dann nur als eine der kulturellen Stätten eben partizipiert. Oder ob das Kino durch seine lange Festivaltradition in irgendeiner Form, eigene Form, hat einschreiben können. Da bin ich mir schlicht und ergreifend nicht sicher. Ich wollte das nur in den Raum werfen, weil wie zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft, wie Klassikkonzerte, die Pyronale in Berlin. Also ich weiß nicht, ich glaube, Festivals gibt es mehr, als ich zählen kann um mich herum. Und ich weiß nicht, ob das Kino da nicht quasi nur einer der Austragungsorte.
Was da ja mit eingeht, ist ja so eine Form von Verknappung. Ich frage mich halt, inwiefern die für das Kino was Gutes sein kann oder eher schädlich ist. Also ich bin da relativ ambivalent, weil ich einerseits so eine Verknappung manchmal auch ganz schön finde. Es gibt ja so dann so Geschichten von Leuten, die früher Filmen über Kontinente hinweg hinterher gereist sind, um sie sehen zu können. Oder es gibt Filme, die werden nur gezeigt in Begleitung vom Regisseur und dann nur alle 10 Jahre oder so. Andererseits finde ich die Verfügbarkeit von Filmen, die wir heute haben, durch das Internet und hauptsächlich illegale Quellen, das ist eine Errungenschaft, auf die man nicht verzichten will, allein schon aus der Perspektive heraus, dass es eben nicht egal ist, welchen Film man sieht. Also es gibt irgendwie so eine Struktur der Argumente, die eher dazu tendiert, also die mir eher unsympathisch ist, die quasi sagt, Hauptsache, es rentiert sich, einen Film zu zeigen, und insofern, man verknappt das Angebot, damit die Filme, die man zeigen möchte, aus Verleiherperspektive oder wie auch immer, sich rentieren, und dafür muss man bestimmte Methoden ansetzen. Das ist mir grundsätzlich eher unsympathisch, weil ich zumindest die Perspektive habe, dass die Filme, auf die das hinausläuft, die quasi, egal in welchem Segment, ob im Mainstream-Segment oder im in Anführungszeichen anspruchsvollen Arthouse-Segment, grundsätzlich nicht unbedingt die Filme sind, die ich am meisten sehen möchte. Also das ist so die Spannung, die ich da sehe in diesem Argument.
Ich glaube, es ist in Lawinen der Erinnerung von Graf, dass dieser Oliver Storz einmal regt sich tierisch über diese Fernseh-Events auf, und er sagt dann was ganz Schlaues. Er sagt, er sei sich da immer unsicher, was das eigentliche Event sei. Der dargestellte Inhalt oder der Moment der Präsentation. Das sind jetzt nicht seine Worte, aber das ist im Endeffekt, worauf es hinauskommt. Und ich glaube, diese Eventisierung, also auch die Festivalisierung, wie du das genannt hast beim Film, ist im Endeffekt auch der Versuch, so einen Kurzschluss zu erzeugen zwischen außer- und innerfilmischen. Vielleicht ist man sich unsicher, ob die Filme an sich noch ziehen. Vielleicht ist man sich auch unsicher, ob die Institution Kino noch zieht. Aber in dem Moment, in dem man quasi sagt, das Besondere, das Moment, in dem man es rezipiert, das Besondere, das Rezeptionsmoment und das Spezifische des Inhalts könnten auf irgendeine Form so einen spannungsgeladenen Jetzt-Moment erzeugen. Vielleicht ist das eine Strategie, letzter Strohhalm, nach dem gegriffen wird.
Also nur kurz, wenn man es auf diese Opposition bringt, die bei dir, Frederik, kurz angeklungen ist, also so eine Ökonomie der Verfügbarkeit gegen die Ökonomie des Mangels, da bin ich ganz klar für Verfügbarkeit. Also da habe ich dann doch einen starken Affekt. Also das andere ist da eher so, ich meine, ich würde das jetzt nicht unbedingt mit dem Festival Betrieb in Verbindung bringen, sondern eher, das wäre dann irgendwie so die Kunstszene, ja, wo dann die Künstler zum Beispiel bei ihren Videoarbeiten ja theoretisch eigentlich ein Medium vom Medium her betrachtet irgendwie technisch vervielfältigt werden können, aber die haben da ihren Daumen drauf, und das darf nur alle 5 Jahre in dieser kleinen Galerie einmal laufen, und dann der Rest der Welt bekommt es nicht zu sehen. Nee, da bin ich dann ganz klar für die populäre Kunst und für die Verfügbarkeit zur Not auch gerne per illegalem File-Sharing. Also da bin ich dann doch echt noch eine klare Meinung dazu.
Das könnte ja komplementär sein.
Wie meinst du, dass das komplementär sein könnte? Also die Verknappung des Kinos mit der allgemeinen Verfügbarkeit?
Ich meine nur das eine als Reaktion auf das andere. Also davon ausgehend, dass die Verfügbarkeit prinzipiell gewährleistet ist, wie sie aus meiner Perspektive relativ, naja, nicht total, aber relativ weitgehend ist, zwingt natürlich Leute, die auf reguläre Verfügbarmachung erpicht sein müssen, alternative Wege zu suchen. Also das wäre jetzt eine simplistische Art und Weise, das sich zu erklären, aber ist jetzt erstmal nicht...
Ja, das sehe ich genauso. Das hat seine Gründe. Ich würde nur aus meiner Sicht das dann immer, ja, pro Pirates. Also,
ich habe mich auch gefreut, Hoffnung, das erste Mal Cremaster irgendwo in einem File-Sharing zu finden.
Ich weiß nicht, ich finde das da ganz schwer, da überhaupt irgendwas darüber zu sagen, weil immer gleich so viele verschiedene Dinge im Raum sind. Also weil Festival ist ja nun überhaupt nicht Festival. Es gibt die großen Profi-Festivals, wo tatsächlich vor allem die Filmprofis hingehen, um sich, das ist eigentlich eine Art Messe, um sich die neuen Sachen anzugucken und darüber zu verständigen und darüber zu schreiben. Es gibt ein Festival, wie, um wieder auf meine Studienstadt Würzburg zurückzukommen, wo einmal im Jahr ein Festival stattfindet, das aber wirklich ein Event ist, aber nicht, weil da irgendjemand ein Event draus macht, sondern weil da tatsächlich sehr viele Filminteressierte sich versammeln. Da sind die Kinos auch voll. Sind aber nicht voll, weil da was künstlich verknappt wird, sondern weil man da Sachen sieht, die man sonst eben tatsächlich nicht sieht und weil das gut kuratierte Retrospektiven sind. Alles auf so einem ganz unspektakulären Niveau, das den Profi natürlich nicht weiter interessiert. Aber das ist natürlich als Festival eine wunderbare Einrichtung und das gibt es in sehr vielen Städten. Also wenn man, ich habe mal so eine Karte gesehen, Filmfestivals in Deutschland, da waren dann zwar in Berlin, als ob es das noch bräuchte, sagen, so viele wie im ganzen Rest der Republik, aber immerhin gibt es im ganzen Rest der Republik auch in ganz vielen Städten, wo man es nie gedacht hätte, Festivals. Aber das, ich meine, steht das jetzt in Konkurrenz zum Beispiel zu das, was früher die Videotheken waren, was jetzt immer mehr Netflix sein wird, also um Netflix als Genrebegriff zu verwenden. Auch das ist ja eine Option, wo viele Leute mit Filmen in Kontakt kommen, die sie jetzt von sich aus nicht im Kino angeguckt haben, aber die sind in ihrer Schlange weit oben, weil der Algorithmus findet, dass ihnen das gefallen müsste. Ist das gut, ist das schlecht? Ist der Versuch, künstliche Knappheit herzustellen, immer schlecht? Ich weiß es nicht, weil immerhin wird dadurch ja Aufmerksamkeit produziert für Sachen, die vielleicht sonst, wo das Zeitbudget ganz woanders hinginge. Also das, es gibt da so viele verschiedene Ebenen, auf denen man das diskutieren könnte, dass ich gar nicht so allgemein was dazu sagen kann.
Ja, es gibt da zumindest tatsächlich so viele unterschiedliche Bereiche bei dieser Fragestellung, was das Kino, also Kino als Film ausmacht, dass man da gar nicht, also Urteile vielleicht, aber immer nur im kleinsten Bereich fällen kann. Mir ging es und geht es um die Frage, wie man aus so einer Perspektive des Filmliebhabers, was man dem Kino wünscht und das ist oder welche Erwartungen man da hegt an die verschiedenen Bereiche. Und für mich ist da zumindest klar, dass ich mein Vertrauen eher in geringem Maßen in Algorithmus setze und in ein Kino oder, das ist dann kein Kino, dann ist es Serie, in eine Produktion, die sich aus gesammelten Zuschauerreaktionen münzt, was dann auch so Firmen wie Moviepilot oder so propagieren als Antwort auf die Differenzierung der Zuschauererwartungen, dass man dann irgendwie guckt, man macht ja dann spezielle Filme oder speziellere Serien, in denen man genau guckt, wer wäre meine Zielgruppe und daraus ergibt sich dann, ich brauche den und den, ich brauche die und die Schauspieler und ich brauche die und die Regisseure und die Drehbuchelemente und die Konstruktion, damit ich damit irgendwie ankomme und Geld verdienen kann. Ich bin da, also bei so einem Extrem, ich zweifle dran, dass es überhaupt so, dass es so aufgeht. Dafür wirbt zumindest Netflix sehr stark für dieses Modell des Big Data Serien produzieren. Ich glaube, das ist auch viel Propaganda oder viel Werbesprech, also dass da bei so einer komplexen Angelegenheit wie einem Film oder einer Serie, glaube ich, geht es letztlich, stimmt das einfach nur zu teilen, wie viel da auf Kalkül zurückgeht. Aber das ist mir grundsätzlich erstmal nicht so sympathisch, wenn wir darüber reden, was uns für die Zukunft im Kino und in den verschiedenen Spielarten und Spielwiesen und Distributionskanälen erwartet.
Ich habe eigentlich nur eine romantische Vorstellung zum Kino, aber auch eigentlich zu allen Künsten, nämlich dass möglichst viele Leute die Chance bekommen sollten, mit Sachen konfrontiert zu sein, mit denen sie nichts anfangen können. Weil ich finde, das ist der Anfang des Nachdenkens und es ist auch der Punkt, an dem sowas wie ein Bewusstsein dafür entsteht, dass es Sachen gibt, mit denen man nichts anfangen kann. Und klar wird das immer erstmal abgelehnt, aber ich bin auch, also meine, sagen, die Romantik setzt sich schon so weit fort, dass ich denke, vielleicht werden ein paar von den Leuten, die Under the Skin im Kino gesehen haben, in 5 Jahren immer noch dran denken, dass sie das zwar wirklich weird fanden und auch nicht wussten, was das sollte, aber irgendwie bleibt das doch. Also was immer dann daraus wird, das ist ja auch ganz egal, was daraus wird. Und von diesem Gesichtspunkt aus wäre ich natürlich von da aus würde ich immer argumentieren, wann an welchen Orten, oder dass obskure Sachen an sichtbaren Orten erscheinen sollten. Und dafür würde ich dann auch argumentieren, oder dann würde ich auch dazu kann man natürlich auch für Fernsehprogrammierung argumentieren. Ja, das wird erstmal keiner gucken und die Kritiken werden, also die Zuschauerreaktionen werden schlecht sein. Aber es sollte schon diese Orte geben, wo zur Primetime schräges Zeug läuft. Und das für alle möglichen anderen Medienkanäle auch. Das, sozusagen, da hätte ich, wenn ich irgendwo ein pädagogisches Eros hätte, würde das, glaube ich, da liegen.
Ja, dem Plädoyer will ich mich natürlich unbedingt anschließen. Eines der schönsten Erlebnisse, das ich tatsächlich mal hatte, gerade was die Primetime betrifft, war wirklich der letzte Dominik Graf-Tatort, der wegen seiner vielen Zooms und seiner Hektik sehr gescholten wurde. Und ich bin kein Tatort-Gucker und ich bin auch nicht so der Fan von, ich setze mich am Sonntagabend in eine Kneipe und gucke mir das dort an. Aber in dem Fall habe ich das gemacht und es war wunderbar zu sehen, wie diese ganzen jungen Leute um einen herum da saßen und die da so ihren Tatortkult machen wollten und wie das Befremden in ihre Gesichter gestiegen ist über dieses vermeintlich konfuse oder vielleicht tatsächlich konfuse Werk und wie die einander sich angeschlagen haben und gesagt haben, was ist denn das, was will das, was soll das? Und das war total toll und die werden noch jahrelang genau anders denken und deswegen auch unbedingt, sowas muss um 20.15 Uhr definitiv am Sonntagabend dem GEZ-Publikum tatsächlich auch vor die Füße geknallt werden, definitiv. Von daher ein starker Unterstrich, genau das muss passieren. Und das spricht aber im Endeffekt ja auch gegen die Netflix-Algorithmen, die haben eigentlich nur das bieten, was man quasi schon kennt, vielleicht mit einem Mini-Überraschungs-Algorithmus noch mit drin. Und ja, das wäre eigentlich die Dystopie dessen, dass künftig auch die Unterhaltung oder auch die ästhetische Auseinandersetzung einem immer wirklich nur das serviert, was es schon gibt. Und ich sage jetzt einfach nur noch mal dasselbe, was ihr auch schon gesagt hattet, aber uah, gruselig.
Ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen das Argument, was man immer wieder hört, von Filterbubble und so weiter, ja, dass die Algorithmen dafür sorgen, dass man sich da nur noch im eigenen Saft irgendwie wohlfühlt am Ende. Aber ja, damit bin ich auch irgendwie nicht so richtig glücklich mit dem Argument. Also irgendwie unterschätzt man da ja auch die Leute grundsätzlich. Also die haben einfach dann keinen freien Willen mehr, denen traut man überhaupt nicht mehr zu, dass sie irgendwie das, was sie da machen, ein bisschen reflektieren, dass sie manche Sachen durchschauen. Und ich glaube, einerseits unterschätzt man damit die Leute und andererseits unterschätzt man damit, das hat ja Frederik auch schon angedeutet, das Kino auch. Also dass so ein Film ja auch vielleicht manchmal nur in einer einzelnen Szene einen völlig durcheinander bringen kann und auf andere nicht mehr in den Algorithmen oder zumindest in den angebotenen von Netflix angebotenen Genre-Kategorien aufgeht, wenn es auch nur eine Szene ist oder so. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass es da irgendwie eine Gefahr gibt und grundsätzlich finde ich ja auch irgendwie so, hänge ich ja eh an klassischen Kino sehr, dass er eben über diese Genre- und Star-Systeme irgendwie so eine gewisse Varianzbreite irgendwie sich sichern konnte, die nicht direkt an diese Marktforschung unbedingt angelehnt ist. Aber eigentlich glaube ich jetzt nicht, dass man irgendwie wegen diesen Empfehlungsgeschichten allzu kulturpessimistisch werden muss. Also ich meine, das sind alle Spekulationen, aber ich denke eigentlich, kann man ein bisschen auf die Menschen vertrauen.
Ja, natürlich, denke ich auch. Und mir ist es auch zumindest aufgefallen, ich hatte beim Moviepilot tatsächlich mal auch den Test gemacht und da ganz viele Filme geratet und gevotet, bestimmt so 1.000, 1.500 Stück, die ich gesehen habe. Und die Empfehlung, die mir daraufhin präsentiert wurden, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, stimmt, den wollte ich schon immer mal und wie konnte es mir passieren, dass ich den nicht gesehen habe, da ist der Diskurs, da sind Filmempfehlungen jetzt auch in diesen Facebook-Communities, die sich da doch in den letzten paar Jahren herausgebildet haben, das Gespräch auch mit Kollegen, Kolleginnen nach Pressevorführungen und sonst was oder auf Festivals, der ganze Festival-Buzz, der auf Twitter stattfindet und so weiter oder auch in echt im Idealsten natürlich immer noch etwas, was von der Qualität her schon natürlich deutlich deutlich abzusetzen ist von irgendwelchen ja, schnöden Berechnungen, weil Berechnungen immer nur das natürlich bringen können, was in der Vergangenheit schon gewissermaßen belegbar war an Vorlieben, aber halt nicht, man halt nicht bemerkt oder eine Berechnung nicht unbedingt weiß, wie ein Mensch sich weiterentwickelt und so weiter. Klar ist das, wird das nie so weit kommen, dass das quasi ein perfektes System wird. Und da denke ich eben auch wie du, dass der Diskurs drumherum und das Gespräch in welcher Form auch immer, immer noch mehr einem Filme vermittelt und Filme nahebringt als irgend so ein Quotient, den Moviepilot da im Hintergrund am Rackern hat.
Das Vertrauen in die Zuschauer, dem möchte ich gerne einerseits zustimmen und andererseits möchte ich das ein bisschen relativieren. Also ich habe grundsätzlich auch den Eindruck, dass man eher unterfordert als überfordert, aber ich wäre ja fürs Überfordern und ich glaube, da braucht es so eine Form von längerem Atem. Also wenn man sich anguckt, das zieht sich ja durch. Also wenn man irgendwie sagt, Programmmacher im Fernsehen oder Kinobetreiber haben vielleicht nicht den langen Atem. Die Kinobetreiber haben vielleicht ihre ganz konkreten Sorgen und Ängste. Das haben die Programmdirektoren bei den Sendern sicherlich auch, aber die sind mir jedenfalls, erschließen sich die deutlich weniger. Und das zieht sich ja durch. Also wenn man sich anguckt, wie wird Film begleitet in größeren Publikationen, im Feuilleton, in Regionalzeitungen und so weiter. Überall da scheint mir eigentlich das Vertrauen in Zuschauer relativ gering. Und ich glaube, dass es, wenn man dafür plädieren möchte, dass es dieses Vertrauen braucht und sich dann einiges auch nach und nach einsickern wird oder das adaptive Vermögen der Menschen, wenn sie konfrontiert werden mit einem Graf im Fernsehen, dass das dann zumindest irgendwie nachhalt. Daran möchte ich glauben, aber ich fürchte, es braucht auf anderen Ebenen auch eine gewisse Bereitschaft, so einen Weg mitzugehen. Und das, da habe ich eine etwas größere Skepsis. Dann ist das die Note, auf der wir enden, weil zumindest alle mit Handzeichen deutlich machen, dass sie nichts mehr zu sagen haben oder nichts hinzufügen möchten. Dann vielen Dank fürs Teilnehmen und vielen Dank fürs Zuhören, für die, die bis zum Schluss gehört haben. Und bis zum nächsten Critics Corner Roundtable, je nachdem, wie wir es nennen.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.